So, hallo, guten Morgen.
Freue ich mich, mit euch Gottesdienst zu feiern. Ihr seht gut aus. Wie Reinhold gesagt hat, ausgeschlafen. Wir haben die Stunde zurückbekommen, die wir im März geopfert haben. Aber nicht freiwillig. Schön. Ich möchte mit euch heute über Gottes Helden sprechen. Und ihr werdet feststellen, verwundert am Ende des Predigt, wer alles dazugehört. Ich bemühe nochmal eine alte Geschichte, die viele von euch vielleicht gut kennen, aber die es irgendwie in sich hat. Das Faszinierende an der Bibel ist ja, dass alle Geschichten, wann immer sie passiert und aufgeschrieben sind, ihre Werte und ihre Bedeutung bis in alle Zeiten haben. Und das ist schön zu sehen. Wer mitlesen möchte, der kann das gerne tun. Wer nicht mitlesen möchte, kann das auch gerne tun. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Ich lese ja vor. Wer Ohren hat zu Ohren, der höre, war ja auch immer so eine geistliche Handlung. 2. Könige 5, 1 bis 14. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Syrien, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn angesehen. Und durch ihn hatte der Herr Sieg gegeben für Syrien. Der Mann war ein Kriegsheld, war aussätzig. Und die Syrer waren auf dem Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam zum Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach wäre doch mein Herr von dem Propheten, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Lande Israel ist. Und da sagte der König von Syrien, geh, zieh hin. Und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin, nahm 10 Talente mit sich und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief dem König von Israel und er lautete so, wenn nun dieser Brief zu dir kommt, so wisse siehe, ich sende dir meinen Knecht Naaman, dass du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien. Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen und er soll erkennen, dass er ein Prophet in Israel ist. Und da kam Naaman mit seinen Pferden und seinem Wagen und hielt am Eingang des Hauses Elisas. Elisa schickte seine Boten zu ihm und er ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen seines Herrn, seines Gottes anrufen, wird seine Hand über die Stelle schwingen und den Aussätzigen so von seinem Aussatz befreien. Sind Abana und Papa die Flüsse von Damaskus nicht besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir sagt, bade dich und du wirst rein sein, und er stieg hinab und tauchte in den Jordan 7-mal nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder rein, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Ungefähr, ja, vielleicht 3000 Jahre alt. Schauen wir zurück in einen spannenden Film und eine bewegende Geschichte. Der Mann war offensichtlich der Karriereleiter ganz schön geklettert. Seine äußeren Bedingungen waren top. Er war berühmt, er war reich, er war einflussreich. Er war ein siegreicher Typ. Er hatte eigentlich alles, was man sich so wünscht und lebte auf der Sonnenseite des Lebens. In Bezug auf seine Familie, seine Karriere, offensichtlich auch Frau, ich weiß nicht, ob er Kinder hatte, aber alles lief ganz gut, äußerlicherseits. Und ich habe so gedacht, Mensch, wir in unserem Land, das läuft eigentlich auch alles ganz gut, äußerlicherseits. Wenn du mal die Tagesschau siehst und so, dann denkst du immer, hast du das Gefühl, du lebst auf einer Insel der Seligen, überall Chaos und Terror. Und wir planen unseren Urlaub, wir regen uns über die Benzinpreise auf und so, das sind unsere größten Sorgen. Wir machen uns Sorgen, wie das alles wohl wird. Die Katastrophe ist passiert, die Bundesregierung hat die Wachstumsquote von 2,0 auf 1,2 gesenkt und wir alle schockt, tief geschockt, wie das nur möglich ist, dass es so steil bergab geht. Irgendwie doch kurios, oder nicht? Eine verdrehte und verkehrte Wahrnehmung. Und trotzdem sind das die Realitäten, in der wir leben. Und wir wären ja auch doof, wenn wir es nicht anders, wenn wir es anders wollten. Keiner von uns sehnt sich ja die Katastrophe herbei. Aber es ist schon interessant, dass es auf der gleichen Welt so große Unterschiede gibt. Und hier, ihr Lieben, ist auch etwas beschrieben in einem kurzen Nebensatz. Da steht, der war erfolgreich, er war reich, Zugang zum König in höchsten Kreisen, alles top, aber aussätzig. Und dieses aber aussätzig stellt nun alles in Frage, das, was vorher beschrieben ist. Wenn man ihn gefragt hätte, wollen wir tauschen, bin sicher, er wäre dazu geneigt gewesen, dieses aber aufzulösen und vieles, was er hätte, in den zu geben, um dieses aber aufzulösen, weil das stellt alles in Frage. Das bedeutet Tod, das bedeutet keine Zukunft, das bedeutet kein glückliches Leben, das bedeutet Sorge, das bedeutet Angst, das bedeutet Schrecken, das bedeutet all das, was wir als Menschen eben nicht wollen. Und ich habe mich gefragt, Vater im Himmel, warum hast du denn diese Geschichte für uns aufgeschrieben? Was willst du denn sagen? Und ich glaube, dass Gott uns immer solche Geschichten vor Augen stellt, nicht damit wir sehen, auch wie schlecht es anderen geht. Und uns das ein bisschen tröstet, dass ich doch nicht ganz am Ende der Skala bin, dass es immer noch jemand gibt, dann geht es noch mieser. Das ist ja ein schwacher Trost. Übrigens auch ein ziemlich schräger. Gott zeigt uns ja die Geschichte, um zu erkennen, was ist seine Absicht? Was ist sein Ziel? Was plant er? Wie geht's weiter? Nicht, dass wir hier sitzen und sagen, ach, armer Neumann, ja gut, du hast, hast 50, 60 Jahre ganz gut gelebt, gut, finde ich damit ab und so bereite ich vor, es geht heimwärts oder auch nicht. Sondern Gott zeigt uns die Geschichte, oder wenn Gott Barmherzigkeit und Mitleid hat, dann ist das nicht nur etwas, das er bedauert und wo er das traurig findet, sondern Gottes Herz ist immer auf Heilung, auf Leben, auf Erneuerung aus. Immer. Jeder Tag, jede Stunde, jede Sekunde im Himmel ist der Gedanke auf Erneuerung, auf Heil, auf Segen, auf Veränderung. Das ist das Herz des lebendigen Gottes. Und ich weiß nicht, wenn du heute Morgen hier bist und rein äußerlich ist ziemlich okay, aber es gibt ein Aber in deinem Leben, dann bist du hier genau richtig. Nicht, weil wir so clever sind, sondern weil Jesus da ist. Und ich sage dir heute, dieses Aber in deinem Leben ist nicht, damit wir mal ein bisschen Mitleid miteinander haben und uns bedauern und denken, ach, ist ja schade, ist ja furchtbar. Sondern dieses Aber ist hier, damit der lebendige Gott Lösung schenkt für dein Leben. Amen. Und am Ende werden wir dafür beten. Kannst dich schon mal innerlich vorbereiten, ja? Denk mal nach. Ja, ist alles top, aber. Und ich will dir die Liste ersparen. Es gibt unendlich viele Abers, die mit dem natürlichen Leben zu tun haben, auch mit dem geistlichen Leben. Vielleicht ist alles nicht mehr so wie früher. Vielleicht lebst du in Unversöhnlichkeit. Vielleicht gibt es etwas, was unvergeben ist. Vielleicht sind es aber auch Sorgen von Krankheit, Not, Arbeitslosigkeit. Es gibt ja eine unendliche Liste des Abers. Und heute Morgen bin ich sicher, dass wenn wir uns hier versammeln im Namen Jesu, dann ist er da und ich kenne sein Herz und sein Herz ist nicht, dass er den Kopf schüttelt und sagt, tut mir aber furchtbar leid, sondern sein Herz ist auf Heilung und auf Segen und auf Erneuerung und auf Veränderung aus. Amen? Okay, das ermutige ich mich weiterzumachen. Und dann gibt es aber noch ein Aber, das möchte ich auch sagen. Das ist eigentlich das Schlimmste und Größte Aber, wenn ein Mensch lebt und vielleicht alles im Leben erreicht hat, aber Gottes Ziel noch nicht erreicht hat. Indem er Vergebung seiner Schuld erfahren hat, indem er Jesus seinen persönlichen Herrn hat sein lassen. Indem er sich bekehrt hat zu dem lebendigen Gott und weiß, ich gehöre dazu. Ich gehöre Jesus. Ich gehöre zum Reiche Gottes. Das ist das alles Entscheidende. Das ist das Größte aber. Deswegen starb Jesus am Kreuz. Deswegen gab er sein Blut. Deswegen verließ er den Himmel, um dieses große Aber über unserem Leben ein für alle Mal zu lösen. Nicht, das heißt, ja, du hast zwar den Nobelpreis gewonnen und du warst toll und du warst begabt, aber du hast dein Leben verwirkt, weil du Jesus nicht in dein persönliches Leben angenommen hast. Das wäre furchtbar. Und das ist heute Morgen dein Tag. Ob hier oder irgendwo, das ist dein Tag zu sagen, ja, Herr, ich komme. Löse dieses furchtbare aber in meinem Leben aus. Ich komme zu dir, damit dein Heil und deine Vergebung und dein Leben mein Leben durchflutet und ich lebe mit dir jetzt und in Ewigkeit. Das ist das Ziel. Und das möchte Gott. Und ihr Lieben, jetzt möchte ich euch mitnehmen in Gottes Heldentum. Und das hat mich total bewegt und bewegt mich immer wieder. Da lesen wir von einem namenlosen israelischen Mädchen. Auf einem Raubzug der Syrer gefangen genommen, als Sklavin im Haus des Siegers. Und zur damaligen Zeit war Sklaventum noch Sklaventum. Das war der Mann, der ihr die Zukunft geraubt hat. Das war er, der Mann, der ihr die Familie geraubt hat. Das war er, Mann, der ihr die Heimat, die Gemeinschaft, vielleicht auch die Ehe und Kinder geraubt hat. Und sie durfte dienen im Hause des Siegers, der Frau des Naaman. Neben mich her bewegt immer die Reaktion dieses Mädchens. Gedemütigt, der Zukunft entraubt. Da kann man ja verschieden reagieren, wenn dann der Sieger Krebs kriegt, ne? Oder wenn der Sieger dann Aussatz kriegt, kann man ja auch sagen, preis den Herrn. Gott hat sich gerecht. Das hast du davon. Schad nichts, Naaman. Siehst du, so geht das. Wenn man das Volk Gottes angreift, dann verreckst du elendig. Aber das war nicht ihr Herz. Ihr Herz war das Herz Gottes. Auf Heilung aus. Auf Segen aus. Auf Wiederherstellung aus. Trotz all der Situation. Gedemütigt, beleidigt, beraubt. Behielt sie dennoch die Ziele Gottes im Auge und sagte, Herr, es geht um Heilung. Spricht zu der Herrin, wenn mein Herr doch wüsste, dass ein Prophet in Israel ist, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Und ich habe mich gefragt, was für ein Lebensstil dieses junge Mädchen in diesem Hause geführt haben muss, dass sie den General der damaligen Syrer, dass sie auf ihn Einfluss hat. Sie hat Einfluss auf die Frau, sie hat Einfluss auf den Mann und am Ende Einfluss auf den König. Denn stellt euch mal die Situation vor, da sind eine Riesenübermacht und da ist irgendein israelisches Mädchen und der Naaman geht zum König und sagt, die israelische Magd hat das und das gesagt. Macht das denn Sinn logisch, dass man auf so etwas hört? Noch eine Religion, die die Syrer nicht kannten, noch einen Propheten, den die Syrer nicht kannten. Welch einen Lebensstil muss diese Frau in diesem Hause gelebt haben, dass sie Einfluss hat auf ihre ganze Umwelt, in die Gott sie hineingestellt hat? Wenn ich immer die Geschichte nachdenke, dann ist mein Flehen, Herr Jesus, lass mich doch auch so ein Herz haben, immer auf Heilung aus, auf sich, egal wie es mir gegangen ist, was Menschen mir angetan haben. Das ist ja, sagen wir mal, das Kernstück des Evangeliums. Als Jesus kam, hat man ihn verachtet, hat ihn verlassen, hat ihn verlacht, hat ihn weggejagt und dennoch war er auf Heil von Menschen aus, indem er starb am Kreuz auf Golgatha. Und wir manchmal sind in der Gemeinde so der ein oder andere, nicht in Langenfeld, aber woanders, die jammern, dass es zum Himmel schreit. Ach, man hat dies und kein Mensch besucht mich und keiner kommt hier und hier ist da und hier ist da. Hallo, ich grüße dich heute von einer israelischen Magd, der ist es wesentlich schlimmer gegangen als dir und die hat dennoch Gottes Heil dich aus den Augen verloren. Amen. Naja, ist ein bisschen schwach noch, aber... Und sie hat Einfluss genommen, wo sie eigentlich keinen Einfluss hatte. Okay, dann kommt ein kleiner Einschub, der uns lehrt, dass wir nicht an der falschen Quelle suchen sollen. Man hat natürlich gedacht, in Syrien, das lösen wir auf höchster Ebene. Naja, Wenn man in die Welt hineinschaut, würde man sagen, auf höchster Ebene ist nicht viel gelöst. Also das ist wenig beeindruckend, ja. So im Großen und Ganzen. Und er geht zum König mit einem Empfehlungsschreiben und sagt, geh zum König von Israel und der wird dich von deinem Aussatz heilen. Falsche Quellen, ihr Lieben, sind falsche Quellen und falsche Quellen geben das Falsche weiter, klar. Und statt Heilung, ne, zieht er wie der König seine Klamotten zerreißt, in Zorn, ein Anlass und der Mann kann das ja nicht wissen. Aber wir können lernen, die Quellen unseres Lebens richtig einzuordnen. Weißt du noch, als Jesus gestorben war, da gehen die Frauen zum Grab und der Engel sagt, was suchet ihr den Lebendigen unter den Toten? Die waren an der falschen Adresse, um das Richtige zu suchen. Und wir müssen immer wieder überlegen, wir haben in unserem Land unendlich viele Quellen, an denen wir saugen können. Wo wir uns ernähren können, wo wir unsere Seele nähren können. Und es ist immer wieder eine gute und wichtige Frage, ob die Quelle, aus der ich lebe, die richtige ist oder ob ich vielleicht an der falschen Quelle bin und die falschen Ergebnisse habe. Manchmal wundert man sich über die Ergebnisse seines eigenen Lebens und es ist einmal ganz gut, darüber nachzudenken, wie kommt das eigentlich? Und es kann damit zu tun haben, dass wir uns ernähren aus der falschen Quelle. David sagt, alle meine Quellen sind in dir. Jesus sagt, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Seine Quelle war eine göttliche, himmlische Quelle. Quellen, die aus dem Reiche Gottes kamen und nicht Quellen, die aus irgendeinem Glück kamen, irgendeinem Versprechen kamen, irgendeinem Wohlstand, Wohlleben kamen. Zufriedenheit, die irgendwo herkommt. Zufriedenheit, die Jesus bringt. Das ist das, wo die richtige Quelle ist. Und wenn die Quellen stimmen, dann stimmt auch am Ende das Leben und dann stimmt auch der Lebensstil. So möchte dich ermutigen, einfach mal über die Quelle nachzudenken, die du so hast. Und ob das noch die guten, richtigen sind. Gut, es war wie heute auch schon, dass wenn im Palast etwas schief ging, es offensichtlich alle erfuhren. Ohne Bunte oder wie das alles heißt, ne? Was man so erfährt hinter Palastmauern. Ich lese die sonst nicht, es sei denn, ich bin beim Zahnarzt oder bei meinem Hausarzt, da liegen ja die Dinger rum. Und dann blätterst du die durch, einer schöner und reicher wie der andere. Du kommst dir bei jeder Seite, die du blätterst, immer mickriger vor. Normalerweise wechsle ich dann zum Spiegel, der da liegt. Dann habe ich nicht dieses komische, schlechte Gefühl. Aber die wissen anscheinend alles und erstaunlicherweise, selbst in einer Zeit, die nicht multimedial war, hörte man, wenn der König seine Kleider zerriss. Bis hin zum Propheten, der irgendwo in der Pampa wohnte. Und er schickt dann und sagt, König, was ist los? Warum hast du deine Kleider zerrissen? Und er sagt, lass ihn dann zu mir kommen und dann soll er wissen, dass er ein Prophet in Israel ist. Also ganze Karawane um und zum Hause des Elisas. Jetzt weiß ich nicht, wie das Haus des Elisas ausgesehen hat. Ich gehe mal davon aus, dass es sehr bescheiden war, viel bescheidener als das vom König. Und wieso die Gedanken derer sind, die dann eine große Erwartung haben und denken, kann aus diesem Hause Gutes kommen. Und ich meine, die Geschenke, die da waren, die waren schon beachtlich. Ich habe das mal ausgerechnet, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr, aber das war schon, ich meine, war ganz kein Blumenstrauß. Ne? Ich habe das mal ausgerechnet, mein Lebensproblem, finanziell jedenfalls, hätte das gelöst. Wahrscheinlich das für meine Kinder noch mit. Also das war jetzt nicht eine Aufmerksamkeit, ne? Aber da interessierte sich keiner für. Der König war hilflos und der Prophet, ihr Lieben, der hat auch seine Art. Er schickt er seinen Wasserträger. Ich meine, Generalfeldmarschall von Syrien steht vor der Tür und der schickt seinen Wasserträger und sagt zu ihm, geh raus und sag ihm das, was Gott gesagt hat. Und der geht dann raus in schnörkellosem Gehorsam
die göttliche Botschaft zu vermitteln. Und ich habe mir so gedacht, das war auch jetzt nicht besonders diplomatisch. Ne? Hat jetzt nicht gesagt, entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Chef kann gerade nicht. Aber das macht nichts, ich habe Ihnen trotzdem eine gute Botschaft mitzuteilen. Vielleicht ist es ein bisschen unverständlich für Sie. Vielleicht können Sie das auch nicht einordnen, aber nehmen Sie es einfach mal so hin. Sehr vorsichtig, sehr mitfühlend, sehr zartfühlend, weil wir wollen ja alle, dass die Botschaft ankommt.
Und der geht raus und sagt, bade dich 7-mal im Jordan und dann wird dein Fleisch rein sein wie das Fleisch eines Knaben. Amen. Tschüss.
Und ich habe gedacht, mein Herr, hat der Nerven. Und wie ich darüber nachdenke, da denke ich, bewegt Gottes Geist etwas in meinem Herzen, das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und ich habe mir vorgestellt, wenn ich da rausgegangen wäre, ich hätte das so ähnlich gemacht, wie ich beschrieben habe. Ich habe gedacht, wie kannst du denn diesem Mann, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, was weiß der von Gott, was weiß der vom Propheten, dem muss er erstmal vorsichtig erklären, um was es geht. Und der geht da raus, gibt die Botschaft Gottes und verschwindet wieder. Ich will das jetzt nicht als relevantes Beispiel sagen, aber eins habe ich gelernt. Ich habe darüber nachgedacht und ich spürte, wie Gottes Geist in meinem Herzen sagt, ich sage, Bernd, wem vertraust du eigentlich mehr? Deiner cleveren, relevanten Art oder meinem Geist? Ich saß da ziemlich betrübt und betroffen. Ich denke, okay, da ist was dran. Wir haben das immer so schön verpackt und so toll gemacht. Ja. Ich jedenfalls an vielen Stellen, wenn ich mit meinem Nachbarn rede, denke ich, Mensch, wie bringst du denen das jetzt bei? Wie sagst du das jetzt? Ja. Ist noch vorgestern ein Gespräch gehabt, ganz zufällig, da in so einer Werkstatt. Und kam, weiß ich, irgendwie aufs Gespräch. Und dann denke ich mir, wie machst du das jetzt? Wie bringst du das jetzt an? Ich glaube, dass das eine bestimmte Berechtigung hat, aber es kann auch zu weit gehen, dass man immer denkt, okay, werden die das verstehen? Wenn ich in das Leben Jesu blicke, der hatte da offensichtlich wenig Probleme. Der konnte zu den Juden sagen, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Das sag mal einem Juden, der seit Jahrtausenden nichts anderes gehört hat, vor allen Dingen nicht, dass man Menschenblut trinkt und Menschenfleisch isst. Ja? Oder sag mal einem Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Das sag mal einem Theologen, der von Wiedergeburt noch nie in seinem Leben was gehört hat. Oder sag mal einem, gib dein Reichtum den Armen und komm und folge mir nach. Ich meine, das ist schwer verständlich, oder? Hallo, seid ihr noch da? Ihr könnt ruhig mal mit mir reden, das ist okay. Das ist schwer verständlich. Ja? Oder sagt sie den Jüngern, geh in die nächste Stadt und da steht ein Esel, binde ihn los und bring ihn her. Ich hätte da noch ein paar Rückfragen gehabt. Ich sage, Herr, wie ist das denn mit den Eigentumsverhältnissen? Haben wir das alles geklärt? Ist das okay? Können wir dem eine Anzahlung geben? Ich meine, das waren Dinge, die waren, ja, da war der Gehorsam sehr, sehr gefordert. Und hier geht er raus und sagt, bade dich 7-mal im Jordan und dein Fleisch wird rein sein wie das Fleisch eines Knaben. Ich habe davon gelernt, dass er das Zutrauen in die Wirkung des Geistes Gottes, in die Wirkung der Worte Gottes, eine enorme Kraft hatte. Und ihm war das, sagen wir mal, wichtiger, die Botschaft Gottes klar zu verkündigen, als die Wirkung zu antizipieren und denken, wird er das alles richtig verstehen? Es ging ja auch dann schief, fast. Denn Naaman hatte eine andere Vorstellung von seinem Heilungsprozess. Aber ich habe gelernt, lass uns mehr, ihr Lieben, vielleicht Gottes Geist vertrauen. Klare Botschaft, klare Worte, ja, klare Botschaft. Lass uns vertrauen auf Gottes Wort. Gott sagt, ich wache über mein Wort. Er sagt, der Geist Gottes wird den Namen Jesu verherrlichen. Ich habe mich entschieden, nicht unhöflich zu werden, aber mich entschieden, klar und deutlich zu sagen. Habe ich auch gemacht. Habe auch Ärger bekommen. So, Naaman hatte seine Vorstellung von Heilung. Ich dachte, er würde herauskommen, der große Prophet, würde seine Hände schwingen über meinen Aussatz, würde den Namen seines Gottes anrufen und würde den Aussätzigen so von seinem Aussatz heilen. Ist möglich. Das Problem ist nur, dass er wollte, wie Gott handelt. Er hatte eine klare Vorstellung davon, wie Gott zu handeln hat. Weißt du noch, wie ich vor vielen, vielen Jahren im Herzen hatte, in die Mission zu gehen, und ich nicht genau wusste, ist das nun dein Weg oder ist das nicht dein Weg? Weiß ich ja, bei manchen, die haben da so einen klaren Draht, die wissen das immer genau. Bei mir war das immer so, ich hatte so eine Ahnung, aber so genau wusste ich das nicht. Und ich habe immer davon geträumt, eines Tages kommt irgendjemand in Wuppertal predigen, der keinen kennt, und wir sitzen denn da im Gottesdienst und dann sagt er, du da. Steh mal auf. Ich habe die Botschaft Gottes für dich und so spricht der Herr und so habe ich mir das vorgestellt. Wenn das so gewesen wäre, säße ich heute noch da und würde auf diesen lieben Bruder, liebe Schwester warten. Der ist leider nie gekommen. Weil das war in Büchern schon mal so und das war in Zeugnissen schon mal so und ich dachte mir, Mensch, dann wärst du sicher, dass du auf dem richtigen Wege bist. Es ist nie passiert. Es ist auf ganz, ganz andere Art passiert, die ich nie gedacht hätte. Ich bin dann irgendwann ungeduldig geworden und habe gesagt, also auf den Mann warten wir nicht mehr oder die Frau, das bringt nichts. Wir gehen mal den Missionsleiter fragen, wie andere so ausgesandt werden. Ja, weiß ich noch. Damals, ich grüße die Älteren, Albert Sänger, ich kenne ihn noch, ja. War damals Missionsherr, ich wusste, er hat mit Mission zu tun. Und dann sage ich, Angela, jetzt fahren wir mal dahin und wir fragen den mal, Mensch, wie werden denn Missionare ausgesandt? Und dann komme ich dahin in sein bescheidenes Büro in Freudenberg und sagte, setz dich, sagt Björn, was ist denn los? Ja, Albert, ich wollte einfach mal fragen, wie Missionare ausgesandt werden. Ja, sagt er, kann ich dir sagen, seit 3 Jahren bete ich jeden Tag, dass du kommst und mir diese Frage stellst. Okay. Das Gespräch war da 30 Sekunden zu Ende. Er sagte, geh nach Hause, sprich mit deinen Ekklesia-Brüdern, wir senden dich aus. Seine Frau hat dann freundlicherweise noch die Situation gerettet, sagte, ich mach noch schnell einen Kaffee. Und dann konnte ich nach Hause fahren. War die Sache klar. Hätte ich da gewartet, nach meiner Vorstellung. Und ich weiß, dass man so manchmal eine Vorstellung hat, wie das so zuzugehen hat. Ja? Ich möchte heute Morgen ermuntern zu sagen, verabschiede dich von deinen Vorstellungen. Sag, Vater im Himmel, hier bin ich. Dein Weg will ich gehen. Deinen Moment, deinen Augenblick. Das ist das, was du mit mir getan hast. Das war ja auch mit Jesus so. Ja? Da gab es ja keine stereotype Angelegenheiten. Es war immer wieder anders und immer wieder anders. Man konnte sich nicht darauf einstellen. Auch die Apostel, die haben das da begriffen. Nicht wahr? Als die Kranken durch den Schatten des Petrus gesund wurden, da hat er nicht gesagt, morgen um 3 Uhr treffen wir uns wieder, dann sind die Schatten am längsten. Ich war alle auf links und dann gehe ich da vorbei und dann raute ich da rum und dann machen wir dann. Und dann treffen wir uns jetzt jeden Tag um 3 Uhr und dann raute ich da längs und so. Das haben sie nicht getan, weil sie genau wussten, Gott hat seine Art, mit Menschen umzugehen. Auch die Speisbücher des Paulus war kein Exportschlager, war einmal und dann war gut. Und hier ist der Mann, hat eine Vorstellung. Seine Vorstellungen erfüllen sich nicht. Er ist zornig. Wahrscheinlich auf sich selbst, auf den Propheten, auf Gott, auf alles. Das ist das, wenn man so seine eigenen Vorstellungen hat, wie es zu gehen hat. Und dann kommen wieder die namenlosen Diener. zwei oder drei Diener, die sagen, mein Vater. Ich meine, das ist schon toll, zum Generalfeldmarschall zu sagen, mein Vater. Zeugt schon von einer bestimmten Beziehung, die er zu seinen Dienern hatte. Mein Vater, sagt er, guck mal. Wenn es jetzt was Großartiges gewesen wäre, hätte es nicht getan. Generalfeldmarschall nickt im Innern und sagt, jo, hätte ich gemacht. Da er aber doch nur erwartet, hier 7-mal im Jordan. Offensichtlich war das so eine Milchkaffeebrühe. Ich weiß nicht, wer war schon mal da, ihr kennt euch da besser aus. Aber das muss offensichtlich nicht so sehr ansehnlich gewesen sein. Und er sagt, Mensch, in Damaskus die besten Füße. Und hier in die Jauche soll ich mich tauchen. Nein. Sagte mein Vater, bitte. Wenn es kompliziert wäre, hätte es nicht getan. Aber jetzt erwartet er nur etwas Einfaches von dir. Tu's doch. Mach's doch. Lass dich doch drauf ein. Und wieder nehmen die Namenlosen Einfluss auf die Großen, auf die Beherrschenden, auf die, die das Sagen haben. Und ich meine, rede mal zu einem Generalfeldmarschall, der im Zorn sich wegdreht. Allerhand. Mein Vater, bitte, tu's doch. Die Schlichtheit der Aufgabe überzeugt, der Gehorsam ist immer noch das, was Gottes Methode ist. Es bleibt dabei seit Jahrtausenden. Das Gehorsam, Gottes Methode zum Erfolg, zum Sieg, zum Heil, zum Glücklichsein, wie auch immer. Egal wie die Umstände sind und wenn die Brühe auch noch so trübe ist, er geht dahin und badet sich 7-mal im Jordan. Wir gucken uns ja später das Video mal an im Himmel, wie das gewesen ist. Ja, tja, vielleicht eine Videothek, wer weiß. Dann würde ich mir den Film nochmal angucken, wie die da alle stehen drumherum und er da in den Jordan zaucht. Weiß nicht, ob er seine Uniform angelassen hat oder ausgezogen hat. Also schon eine spannende Angelegenheit. War auch mal ein bisschen peinlich vielleicht. Ich denke, Mensch, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann stehe ich blöd da. Ja. Mit deinem befleckten Körper tauchst du dich hier inmitten deiner Untergebenen in eine Brühe. Ja. Wenn das schief geht, bist du geliefert. Aber er macht's. 7-mal im Jordan. Und auch sie nehmen Einfluss in Bezug auf das Heil eines Menschen. Und alle hatten immer das Ziel, ihr Lieben. Die Magd, der Diener des Elisas und die Diener. Es geht um Heil. Es geht um Veränderung. Es geht um Erneuerung. Das war immer ihr Ziel und damit waren sie immer auf göttlicher Linie. Ganz egal, wie die Umstände waren, ob die Zeremonie stimmt, ob das ein Sklave ist, ob die Umstände mickrig sind. Es ging immer um Gottes Heil und seine Ziele. Und dann badet er 7-mal im Jordan und ihr kennt ja, wie die Geschichte ausgeht. Er kommt heraus und Ergebnis, das ist auch nochmal toll, finde ich. Ja? Kann ja sein, dass der Mann so zwischen 45 und 50 ist, so die Karriereleiter. Damals war ich vielleicht etwas jünger. Weiß nicht, ob du mit 45 schon mal in den Spiegel geguckt hast und hast Veränderungen deiner Haut festgestellt. Ja? Ja? Hide the blemish? Ja? Vielleicht trifft die Schwestern das auch noch eher wie uns. Kann schon mal mit einem Fleck rumlaufen. Ne? Meine Frau ist dann am Rubbeln und Schminken und Machen und Tun. Und ich finde das gut, ich bin für alles, was hilft. Aber so eine Haut mit 45, 50, ne? Und wenn man dann noch weitergeht, ja, dann denkst du, Junge, Junge, wo sind die guten Tage geblieben, ja? So, und der steigt aus dem Wasser, ihr Lieben, und die Bibel sagt, er hatte die Haut eines jungen Knaben. Ich bin 6-facher Großvater und mittlerweile kenne ich mich mit Haut von jungen Knaben und Mädchen sehr gut aus. Gestern war noch mein Enkel da. Der ist jetzt 10 Monate. Und dann saß er bei mir am Schoß und habe ich nochmal getestet. Butterweich.
Dann habe ich nochmal bei mir gesagt, okay.
Das ist ein sehr großer Unterschied. Und jetzt steigt dieser alte, gestandene General aus dem Jordan und hat die Haut eines jungen Knaben. Die Botschaft Gottes ist, ich mache alles neu. Amen. Keine Hautplantation. Kein Lifting. Nicht etwas Repariertes. Nur die Flecken weg, nur der Aussatz weg. Nein, das wäre ja schon toll gewesen, wenn er sagt, Mensch, guck mal die ganzen Flecken weg. Alles ist gesund und meine Haut ist zwar noch wie die 45-Jährigen, aber ist ja okay, da kann ich gut mit leben. Nein, er steigt aus dem Wasser, hat die Haut eines jungen Knaben. Und Gottes Botschaft, hallo, ich mache alles neu. Keine Restaurierung, keine Runderneuerung. Alles neu, alles neu. Das ist die Botschaft Gottes. Zieht sich durch die ganze Schrift. Einmal wird auch von dieser Welt alles neu und alles neu und alles wird neu. Und das ist die Botschaft Gottes. Und dann sehe ich sie schon nach Hause kommen. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video im Himmel auch drauf ist, aber ich sehe das schon. Ich sehe das schon, wie der nach Hause kommt, seine Uniform ablegt und seine Frau ihn in die Arme nimmt. Und ihre erste Frage ist, kann ich da auch mal baden? Wow. Wisst ihr, ich bin überzeugt, dass es am Ende allen besser gegangen ist. Weil ich hatte der König auch gedacht, oh, da können wir auch mal Urlaub machen im Jordan. Das ist ja toll. Heilung. Neuerung. Bin sicher, dass es der israelischen Magd besser gegangen ist als je zuvor. Weil der lebendige Gott sein Ziel erreicht hat. Und weil da Menschen waren, namenlose, unbedeutende Menschen, die in der Geschichte dieser Welt niemals erwähnt würden, außer in Gottes Geschichte. Und das Geheimnis ist, ihr Lieben, das sind Menschen wie du und ich. Und keine besonderen, keine weltberühmten. Wahrscheinlich wirst du und ich nie einen Nobelpreis kriegen, obwohl ich dir das von Herzen gönne. Aber wahrscheinlich ist, dass wir zu den Namenlosen dieser Zeit und dieser Gesellschaft gehören. Und das, ihr Lieben, das sind Gottes Helden. Durch die wirkt Gott Heil. Durch den Lebensstil. Durch die klare Botschaft. Durch Barmherzigkeit. Denn das war die Auszeichnung. Die Frau, die Sklavin, hat einen Lebensstil, der überzeugend war. Der Bote Elisas hatte eine Botschaft, die klar war. Und die Diener des Naaman hatten ein barmherziges Herz mit ihrem Herrn, mein Vater. Und ich bin davon überzeugt, dass das unser Lebensstil ist, dass das der Wille des lebendigen Gottes ist, um die Abos dieser Welt zu lösen. Ich weiß nicht, wie viel mit Menschen du zusammenkommst und wie viel Abos die haben. Aber wenn du mit ihnen zusammenkommst und sie hören, ja, es ist okay, meine Familie ist in Ordnung, aber dann wisse, das ist dein Moment und mein Moment. Deswegen hat uns Gott ausgerüstet mit der Fülle seines Geistes, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, damit wir den Abos dieser Welt begegnen im Namen Jesu Christi. Wenn er jetzt mal Amen sagt, das wäre richtig toll. Ich habe mir so eine Mühe gegeben mit euch. Und jetzt würde ich gerne mit denen beten, die sagen, okay, Bernd, das hat mich erwischt. Ich habe ein Aber in meinem Leben und heute ist Jesus da. Und ich würde dieses Aber gerne meinem Gott einmal darbringen. Und ihm sagen, Herr, hier bin ich. Soweit alles okay. Aber mein geistliches Leben. Aber meine Schuld. Aber meine Krankheit. Aber meine Arbeitslosigkeit. Was immer es ist. Wenn du hier heute Morgen hier bist und sagst, okay, das trifft mich. Dann stell dich einmal hin, ich will für dich beten. Mach schnell, damit wir hier um 11 Uhr fertig sind. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen und ich preise deinen wunderbaren Namen. Und ich glaube, Herr Jesus, dass du in deinem Wort lebendig bist und stark bist. Und ich preise dich, Herr Jesus, du siehst deine Kinder, Menschen, Herr Jesus, die vielleicht dich noch gar nicht kennen, aber heute Morgen sagen, ja, Herr, ich komme zu dir. Und du siehst die ganzen Abos des Lebens, Herr Jesus, das uns unserem irdischen Leben oft widerfahren kann, wie im Leben eines Naaman.
Und dieses Aber ist nicht dazu gedacht, uns zu quälen und uns zu lehren. Dieses Aber ist dazu gedacht, damit deine Heil und deine Herrlichkeit und deine Kraft offenbar wird. Du bist am Kreuz gestorben für unsere Schuld, für unsere Sünde. In deinen Striemen, Herr Jesus, sind wir geheilt. Und ich danke dir, dass ich dir die Menschen, die heute Morgen stehen und vielleicht auch irgendwo draußen sind und die Botschaft hören, dass du jetzt kommst mit der Kraft deines Heiligen Geistes und dass du dieses Aber berührst und auflöst, Herr Jesus, auf deine Art und Weise. Wir wollen uns heute Morgen ganz bewusst dir, unserem Gott, ausliefern und sagen, Herr, hier sind wir. Es ist vieles gut in unserem Leben, aber es gibt da noch ein großes Aber. Und mit dem komme ich jetzt zu dir im Namen Jesu Christi und ich bete für meine Geschwister und ich bete für Menschen, Herr, dass du sie jetzt anrührst in dem Namen Jesu Christi und dass du dieses Aber, Herr Jesus, löst, weil du der Löser, weil du der Erlöser und der Heiland und Heiland bist, der in diese Welt gekommen ist, um zu heilen und zu segnen. Ich bete in dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Und jetzt würde ich bitten, dass wir uns alle nochmal hinstellen. Und dann bitte ich, Herr Jesus, dass du uns alle zu Menschen machst, die mit deinem Heil unterwegs sind. Herr, ich bewundere die Magd, ich bewundere den Diener, ich bewundere, Herr Jesus, die Diener des Naaman, weil es ihnen gelungen ist, Einfluss zu nehmen auf Menschen, die sie umgeben haben und sie zum Heil geführt haben. Und Herr, hier sind wir als Menschenkinder, als deine Kinder, Herr Jesus, die dein Heil erlebt und erfahren haben. Ich flehe dich an, schenk uns Gnade, erfülle uns mit deinem guten, heiligen Geist, dass wir Menschen sind, Herr Jesus, deren Lebensstil überzeugend ist, dass wir Einfluss gewinnen auf andere. Einfluss, Herr Jesus, zum Heil. Einfluss zum Segen. Herr, schenk uns Gnade, dass die Botschaft, die von uns ausgeht, klar und eindeutig ist. Schenk uns Gnade, Herr Jesus, dass unser Herz barmherzig ist. Und dass unsere Barmherzigkeit überzeugend wird, Herr Jesus, in der Welt, in der manchmal so kalt und dunkel ist. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du deine Kinder zu einem lebendigen Zeugnis in dieser Welt machst, Herr Jesus. Wir flehen darum. Und wir danken dir, dass du uns alle berührst, Herr Jesus, auch heute Morgen mit der Kraft deines Heiligen Geistes, dass du uns veränderst und dass du ganz viel Gnade schenkst. Herr, wir sind deine Helden, nicht weil wir so großartig sind, sondern weil du so groß bist und weil wir widerspiegeln, dass wir die Größe unseres Gottes in die Welt hineintragen. Ich danke dir von ganzem Herzen und preise und rühme deinen wunderbaren Namen. Dir gebührt alle Ehre, aller Ruhm und aller Dank. Halleluja. Amen. Amen.